vor allem unser Handeln bestätigen wüsste, zu sagen, Herr, hilf mir jetzt auf dem. Statt zu sagen, Herr, ich möchte deine Kraft erleben auf dem Weg, wo du mich sendest. Ich möchte erleben, wie du tust, nicht wie ich muss tun. Eine Gebetshaltung von der völligen Abhängigkeit vom Wissen, sie können es nicht aus ihrer Kraft tun. Und in dieser Haltung haben sie auch gewartet. 10 Tage und nachher war es so weit gewesen. Und da steigen wir heute ein, beim Kapitel 2, eigentlich bei dieser Begebenheit, wo wir in der Regel Pfingsten darüber reden, an das Pfingsterlebnis, das ich heute Morgen möchte euch mit reinnehmen möchte. Die Zeit war reif und Gottes Geist ist gekommen. Ich weiss nicht, wie es dir mit dem Heiligen Geist so geht. Für gewisse, die schalten wahrscheinlich jetzt schon ab und sagen mit Jesus und Gott, okay, das ist gut, aber jetzt müssen wir uns mit dem Heiligen Geist befassen. Wäre das nicht ändern für andere in anderen Gemeinden? Ich glaube, der Heilige Geist ist etwas enorm Wichtiges. Vielleicht eine Frage, was würde fehlen, wenn der Heilige Geist nicht da wäre? Also, der würde überhaupt etwas fehlen? Okay, ein kleines Nicken. Was würde fehlen? Der Kenntnis fürs Wort? Nein. Freude an Jesus? Ein Tröster? Schlicht alles aus der unsichtbaren Welt.
Eine Hebamme.
Es gäbe keine neuen Leben mehr durch Gottes Geist. Das ist so. Hat auch mit der Erkenntnis nachher zu tun. Die Leute würden nicht mehr kennen, dass sie ihrem Leben Schuld haben.
Gottes Gegenwart
in unserem Leben würde fehlen. Könnte es sein, dass der Heilige Geist wichtig ist? Darum möchte ich euch einladen, heute Morgen diesem Text nachzuspüren, wie Gottes Geist in deinem Leben wirkt oder wie er vielleicht wieder neu könnte wirken. Ich möchte mit euch den Text anschauen aus Apostelgeschichte 2, 1-13. Ihr dürft gerne mitlesen. Ich werde es nach der neuen Genfer Übersetzung lesen, die ihr ja vor unter dran habt. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen von Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Parther, Meder und Elamiter, wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen, sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, aber keine hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Soweit unser Text. Es fährt an, schliesslich war es das Pfingstfest. Und an diesem Tag waren die Jünger versammelt im Gebet. haben auf das gewartet, was passiert. Und wegen dem Pfingstfest, wie es hier heisst, sind fromme Juden aus aller Welt da gewesen. Also ich habe jetzt nicht all die nachgeschaut, wo das die überall herkommen. Die Sachen kommen uns bekannt vor, andere ein bisschen unbekannt. Aber sie sind aus aller Welt zusammengekommen. Nicht, weil sie das Pfingstfest haben gefeiert, sondern weil sie das Fest namens Shavuot haben gefeiert. Und an diesem Fest haben sie sich vor allem erinnert, an die Begegnung mit Gott am Berg Sinai. Dann, wo sie seine Gesetzestafel haben bekommen. Und auch schon dann ist etwas Eindrückliches passiert, wenn wir 2. Mose 19, 18 lesen, dort steht, der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer und der Rauch stieg auf wie der Rauch von einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte sehr. Schon dann zumal, wenn Gott ist erschienen, ist etwas passiert. Da war meistens Wind im Spiel, da war Feuer im Spiel. Es hat verbrausen. Und darum glaube ich, dass die Jünger nicht mal gross erklüpft sind, wo jetzt plötzlich ist passiert. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Auch hier, übernatürliches ist passiert. Es ist irgendwo etwas abgegangen, das die Leute nicht einordnen konnten. Aber ich glaube, gerade an dem Fest, wo die Leute gewusst haben, wenn Gott erscheint, dann passiert Übernatürliches. Und oftmals, wo Gott im Wind, oft im sanften Sausen, aber auch gerade durch Feuer erscheint. Als ich den Text etwas näher betrachte, sind mir vor allem zwei Sachen, auch mit Paralleltexten, mit Prophezeiungen, gerade auf das Pfingstfest her, sind mir vor allem zwei Begriffe wichtig geworden, die ich heute Morgen mit euch ein bisschen nachstudieren möchte. Und zwar leidenschaftliche Nachfolger durch Wind, durch Feuer und durch Geist drückt etwas von dem Heiligen Geist aus. Heilig. Alles muss eigentlich um das Heilige herum wie verbrennen. Und Geist ist ja interessant, kommt vom Begriff Ruach. Und Ruach bedeutet eigentlich Wind, Atem. Wird aber im Alten Testament vielfach auch mit Geist übersetzt. Und auch im Griechischen kommt der Begriff für Heiligen Geist aus dem Wortstamm von Wind und Atem raus. Also etwas, was zwar nicht sichtbar ist und gleich etwas bewegt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier blase, hat das jemand gesehen? Hat es jetzt jemand gesehen? Der Wind nicht, aber seine Wirkung. Und ich merke, das ist das, was gerade mit Geist ausgedrückt ist. Oft ist es etwas, was wir wie nicht fassen können, aber es hat eine Wirkung in unserem Leben. Es ist eine Kraft, die zur Entfaltung kommt, wo Gottes Geist in unser Leben hineinkommt. Zwei starke Begriffe, die Pfingsten das Leben von diesen Menschen geprägt haben, nicht nur als Bilder, sondern auch aus das, was sie haben bewirkt. Und dem wollen wir heute Morgen miteinander nachgehen. Das Erste, was mir ist wichtig wurde, gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Für viele Ausleger steht hier Feuer einfach so ein bisschen, die Jünger sind entflammt worden. Jetzt ist es so richtig, das Feuer hat verbrannt unter den Jüngern. Wenn ich allerdings Zusammenhänge anschauen und andere Texte, wo Pfingst ist verheissen worden, glaube ich, dass hier Feuer noch ganz eine andere Bedeutung hat. Oft singen wir ja Lieder, komm, Heiliger Geist, mit deinem Feuer! Und ich frage mich manchmal, ob wir wirklich das Feuer wollen. Ob wir wirklich wissen, was wir hier singen. Weil Feuer heisst nicht einfach nur entflammt sein, sondern Feuer ist das tiefste etwas, das in der Bibel als etwas genannt wird, das vor allem reinigt. Das uns von all dem befreien will, was unser Leben oft belastet. Oder Johannes. Johannes der Täufer sagt in Lukas 3,16: Ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich glaube auch nicht, wenn wir an Feuer denken, gerade an Hölle müssen denken. Feuer ist nicht in dem Sinn etwas, wo Gott uns damit schaden will, sondern wo er rein machen will, wo er heiligen will. Wo er all das aus unserem Leben rausputzen will, wo in unserem Leben ein Dreckiger ist. Und erstaunlicherweise nimmt das der Johannes gerade im Vers nachher auf, wenn er sagt, er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Hier braucht Jesus das Bild, wie ein unnützes Spreu, also heute haben wir Mähdröscher, die dröschen genau gleich, eigentlich ein bisschen mit einer anderen Methode als früher, um das Gute vom Schlechten zu trennen, um das Schlechte, um die Spreu, die man eigentlich nicht, man braucht es zwar als Stroh, aber das zu eliminieren, das Gute vom Schlechten zu trennen. Man ist sich hier bei diesem Text nicht ganz sicher, ob es wirklich darum geht, zu bestätigen, was vorher gesagt wurde, oder ob hier, gerade mit dem Begriff nie erlöschendes Feuer, kommt uns natürlich stark das Gericht in Sinn, wo Menschen ins Feuer geworfen werden. Es kann natürlich aber auch sein, dass es wirklich genau in diesem Zusammenhang ist. Mir ist sich da uneins. Ich habe zuerst gedacht, komm, predigst einfach drüber weg. Die Leute glauben dir schon, was du sagst. Aber ich möchte da einfach auch vorsichtig sein. Im Text wirklich nicht Unrecht tun, wo ich merke, mir kann ihm auch Gewalt antun. Aber es zeigt etwas von dem, was Feuer macht. Ob jetzt schon hier gegenwärtig in deinem Leben, wir werden noch andere Stellen anschauen, oder da, wo nicht heute das Feuer in unser Leben kommt und Gutes von Bösem trennt, wo wir nicht parat sind für das, da wird es in Ewigkeit passieren. Das ist sicher das, was uns der Text hier sagt. Und doch wird das Feuer an ganz vielen anderen Stellen als das braucht, was unser Leben reinigen, was heiligen. 1. Petrus 1, Vers 7 lesen wir zum Beispiel. Wahrscheinlich können es die meisten hier nicht lesen, dass jetzt die hier oben wahrscheinlich besser dran, der hat bessere Sicht auf die Leinwand, dort stehe ich nicht vor dran. 1. Petrus 1, Vers 7 lesen wir, auf das euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Es wird an ganz vielen Stellen, werden wir mit Gold und mit Silber verglichen, was verunreinigt ist. Wenn man ja Gold schürft, dann ist meistens Dreck drin und dann muss es gereinigt werden. Und da hier wird das, nicht nur hier im 1. Petrusbrief, sondern an anderer Stelle immer wieder dargestellt und gesagt, bevor das Gottes Geist in unser Leben kann kommen, kommt das Feuer, das läutert, das reinigt. Und nicht nur als etwas, wo an Pfingsten passiert, sondern als etwas, wo, wie es hier der 1. Petrus so meint, wo der Glaube immer sauberer macht, wo unser Leben immer mehr befreit von all dem, wo Gottes Geist hindern will. So ist das Feuer in der Bibel immer etwas von Reinigung, von Befreiung, ohne nicht als etwas anzuschauen, was gefährlich sein könnte. Auch zum Beispiel in den Prophezeiungen, gerade im Hesekiel ist so eine Stelle, auf das Pfingstfest her lesen wir. Und ich will euch befreien von all euren Unreinheiten. Und ich will dem Korn rufen und es vermehren und keine Hungersnot mehr über euch kommen lassen. Das ist eine Prophezeiung auf Pfingsten, wo ganz klar steht, dass er uns wird befreien von aller Unreinheit. Auch hier ist nicht das Feuer angesprochen, aber das, was eigentlich Gottes Geist tun will, befreien von Unreinheit. Und darum ist es nötig, dass Jesus uns nicht nur seinen Geist sendet, sondern auch aus Feuer. Ich möchte euch das kurz darstellen. Gehen wir mal davon aus, das ist unser Leben. Und in unserem Leben hat es viele Sachen, die nicht so toll sind. So Klacksen. Noch ein paar hellere. So schlecht sind wir ja auch nicht. Genau. Und die Frage ist, viele kennen die Zeichnung. Wer regiert hier? Und wenn wir Jesus hier den ersten Platz geben, dann kommt er mit seinem Feuer und nimmt eigentlich all die Sachen weg. Vielleicht die paar sagen wir, sorry, Finger nicht dran. Er nimmt uns nichts weg, was wir nicht wollen. Aber er möchte mit seinem Feuer, möchte er uns von all dem frei machen, was in unserem Leben an Ungutem, an Schlechtem ist. Und niemand von uns ist, bevor dass er Jesus hat in sein Leben eingeladen, ein unbeschrittenes Blatt gewesen. Sondern schon so vieles ist in unserem Leben passiert an Ungutem. Eine Sache, die Jesus möchte heil machen. Aber das Feuer ist auch etwas, das uns die Sachen nehmen will, die uns manchmal lieb sind. Das uns aber hindert, uns ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Ich erinnere mich immer wieder an Abraham, wo Gott hat gesagt, gib mir deinen Sohn. Der Abraham hat wahrscheinlich das Gefühl gehabt, jetzt habe ich irgendetwas falsch verstanden. Mein Sohn. Und Gott sagt, ja, Opfer auf dem Altar. Ich will wissen, ob ich das Einzige bin, das Wichtigste in deinem Leben. Und dann merken wir plötzlich, huch, wie oft hängen wir an so vielen Sachen, wo du sagen musst, es kämpft da etwas in uns, dass wir manchmal sagen, ja, Jesus, ich will doch, es ist kein Problem, wenn du in meinem Leben bist. Das finde ich so toll, aber so andere Sachen sind mir in meinem Leben noch wichtiger. Und Jesus sagt, okay, wenn du das so willst, aber dann wird auch die Flammen entsprechend kleiner. Er sagt, okay, wenn ich nicht mehr so darf wirken, aber Gott möchte durchs Feuer unser Leben reinmachen. Er möchte dich fragen, woran hängt dein Herz? Was steht in deinem Leben an erster Stelle? Was bestimmt dich in deinem Leben? Und er sagt, lass los. Und das Feuer ist nie etwas, das uns schaden will, sondern etwas, das uns frei machen will. Etwas, das deine Vergangenheit klären will, das vielleicht deine Vergangenheit, Sachen, die du erlebt hast, Prägungen, die nicht gut sind, Verletzungen, wo du nicht bist drüber weggekommen, wo Jesus sagt, ich möchte das durch meinen Geist heil machen. Lass mich mit meinem Feuer her. Wir wollen aus deinem Leben verbrennen, heilen. Und oft sind es nicht einmal nur materielle Sachen, wie vielleicht Besitz, sondern oft fällt es hier in unserem Kopf an. Vorstellungen, Lügen, die wir daran festhalten. Und darum sagt ja der Paulus im Römer 12, 2, eine bekannte Stelle, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Das ist das, was Gott, was Jesus durch seinen Geist in unserem Leben machen will. Er möchte unser Leben reinigen. Er möchte unser Leben heil machen. Und das sagt nachher auch der Paulus, der Kari wird am 9. mehr über diesen Text predigen, wo die Leute fragen, ja, was sollen wir dort tun? Und der Petrus sagt, in Apostelgeschichte 2, 38, Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Auch hier wieder. Kehrt um. Seid bereit zu entdecken, wo vielleicht so Sachen drinnen sind. Und er wird euch eure Sünden vergeben. Er wird mit dem Feuer kommen und all die Sachen aus eurem Leben rausräumen. Und er soll an erster Stelle stehen. Und er wird nachher mit seinem Geist kommen. Feuer. Ich möchte euch eine ganz neue Freude fürs Feuer schenken. Also ich nicht, aber vielleicht Gottes Geist. Und sagen, Feuer ist gut. Es sagt letztendlich Gottes Liebe, Gottes Ringen um uns. Nicht als etwas bedrohlich, sondern als etwas, das befreit. Vielleicht erlebst du es, wenn du mal die Keller gerümpelt bist. Heute darf man es zwar nicht mehr verbrennen, musst du es in die Anlage bringen, die machen das für dich. Aber wenn du mal so die Grümpel los wirst und vor dem Haus, dann könntest du so das Feuer machen und sagen, boah, tut das gut, wenn du all das Zeug einfach los wirst. Das ist das, was Gottes Geist will tun in uns. All der Grümpel, der in unserem Leben oft da ist, wo wir oft drüber stolpern, der uns oft hindert, er will uns frei machen. Er will, dass wir es erkennen, bekennen. Und nachher möchte Gottes Geist dort arbeiten und verändern. Und es ist ein Prozess. Es passiert selbst, wenn wir Jesus einladen, nicht vom einen Augenblick auf den anderen, dass wir alles loswerden. Aber er führt uns immer mehr dorthin und sagt, komm, das wollen wir auch noch verbrennen. Das wollen wir auch noch ausmisten. Und nachher kommt es so weit. Die Jünger sind diesen Prozess gegangen, auch im Gebet. Auch im Leben mit Jesus. Und nachher lesen wir leidenschaftliche Nachfolger sind getauft, sie bewegt durch Gottes Geist oder eben auch wie das Bild durch den Wind. Plötzlich kommt da, ich habe einfach kein besseres Bild gefunden, aber wir nehmen mal das, sollte der Wind darstellen, der blaset. Weil man ja den Wind nicht sieht, ist das noch ein bisschen schwierig. Genau. Und hier lesen wir, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir haben ja schon gesehen, das ist nicht das, was man sieht, sondern sehen tun wir jetzt die Auswirkung. Und da lesen wir nachher weiter im Vers 4. Und sie begann in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt aus. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzen, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt. Auch wieder, was passiert ist. Jeder hörte die Apostel und die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, das sind doch alles Galiläer, die hier reden. Wie kommt es denn, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Und im Vers 11, am Schluss, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Die Jünger haben die Taufe vom Geist erlebt, die vorher ihr Leben hat rein gemacht hat. Und jetzt ist Gottes Geist ihr Leben eingezogen und ihr Leben hat sich angefangen bewegen. Wir können hier noch viel machen. Ihr Leben hat Fahrt aufgenommen, könnte man sagen. Sie haben plötzlich in allen Sprachen anreden, weil es nötig war, damit Menschen verstanden haben, was jetzt passiert ist. Eine Sprachengabe als missionarische Gabe. Als Gabe, damit man jetzt erklären konnte, was ist eigentlich passiert. Ist klar zu unterscheiden, in meiner Ansicht, von den Zungengaben, die der Korintherbrief redet, wo nachher mehr Sprachengabe ist als Gebet. Und als prophetische Gabe ist hier Sprachengabe, als missionarische Gabe, wo Menschen plötzlich in anderen Sprachen reden können. Also manchmal wäre ich echt dankbar, ich könnte so, aber natürlich mehr für mich als für Gott. Wir wären ja alle froh, wir könnten ein bisschen mehr Sprachen reden. Aber das Ziel richtig ist immer eine. Und ich habe von Menschen gehört, bin auch schon Menschen begegnet, die das erlebt haben. Nicht einfach, weil sie eine Sprachenlehre umgehen wollten, sondern weil sie in eine Situation eingestellt wurden, wo sie eine Sprache brauchten und sie nicht einfach nicht reden konnten, wo Gott das Wunder von dem zumal wieder hat da und ihnen eine Sprache geschenkt, damit sie sich verständigen konnten. Aber mit dem Ziel, die grosse Botschaft weiterzugeben. Das Wesentliche ist nicht das, was hier passiert von diesem Wunder, sondern das Wesentliche ist, was sie haben weitergegeben haben. Sie haben von dem geredet, von den wunderbaren Dingen, die Gott getan hat. Sie haben nicht Angst können, als jetzt zu erzählen und zu sagen, Leute, was jetzt passiert, ist eigentlich das, was ist verheißen wurde. Das, was ist verheißen wurde, schon im Alten Testament. Und Jesus ist auf die Welt gekommen. Ist für uns Menschen ins Kreuz gegangen, an unserer Stelle, ist für unsere Schuld gestorben. Ist auferstanden am dritten Tag, lebt und ist 40 Tage mit uns unterwegs gewesen, bevor er zum Himmel ist gegangen. Und er hat uns versprochen, dass das passieren wird und dass wir seinen Geist bekommen. Und das ist, wieso dass wir jetzt auch in anderen Sprachen reden können, weil wir durch seinen Geist Zeugen sein können. Ich merke durch die ganze Apostelgeschichte um, es geht um eins, um Zeugen sein. Jesus rüstet seine Gemeinde aus, gerade auch durch den Heiligen Geist, damit sie Zeugen sein können und von dem verkünden, was hier passiert ist. Heute passiert das nicht immer so spektakulär. Wenn du Jesus in dein Leben einlatscht, ich habe schon die unterschiedlichsten Sachen erlebt. Aber ich habe jetzt noch nie erlebt, dass jemand die Sprache anreden oder aber in der Regel war schon niemand rum, wo er ihm ja Zeugnis abgeben konnte. Einige sagen, also wenn du wirklich sicher sein, dass Gottes Geist in dir lebt, dann musst du einfach Sprache reden können. Ich halte eigentlich von dem nichts, weil Gottes Geist geht es nicht darum, uns vor allem Sprache zu schenken, sondern Gottes Geist, der nervt, anblasen in unserem Leben, geht es vor allem darum, dass wir in Bewegung kommen. Dass wir Zeugen sind. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. So schreibt zum Beispiel der Paulus im 1. Korinther 12. Ich glaube, der Text ist da. Ja. Dem einen schenkt er im richtigen Augenblick das richtige Wort. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft oder unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. In Vers 29 nimmt er es nachher nochmal auf und 30. Sind sie nun etwa alle Apostel, Propheten oder Lehrer oder kann jeder von uns Wunder tun? Kann jeder Kranke heilen in unbekannten Sprachen reden oder das Gesagte übersetzen? Natürlich nicht. Ich frage mich, was wir noch für Fragen haben. Der Text sagt so klar, es geht nicht ums Zungenreden. Nicht das ist Bestätigung, sondern Gottes Geist gibt jedem, dem einen, wieder einem anderen, manche ist es gegeben, andere sind feig, manche schließlich können. Einige empfehlen, aber Gott will dir das schenken, was du brauchst in dieser Situation, in die du reingestellt bist. Vielleicht schenkt er dir wirklich mal die Macht, die Vollmacht, können Kranken zu heilen. Aber nicht einfach so, sondern weil sein Zeugnis soll weitergegeben werden. Weil es darum geht, dass Menschen sein Evangelium hören. Weil Menschen sollen erkennen, wow, da ist ein mächtiger Gott. Weil Menschen sollen ihn Liebe bekommen. Wie dann zumal am Pfingsten erlebe ich immer wieder eins, dass Menschen, die wirklich eine Entscheidung treffen, dass sie immer mehr rausdrängt. Und manchmal fast ein bisschen ungestüm. Also einfach noch so richtig verrückt und gesponnen zum Teil. Wo man sagen, langsam, richtet nicht mehr Schaden an, als gut ist. Und wo ich manchmal auch merke, mit der Zeit werden wir so gut bürgerlich-christlich, hocken der Sonntag im Gottesdienst ab und ich frage mich manchmal, ob der Geist noch so stark wehen kann oder ob er nicht einfach ein bisschen kleiner ist geworden. Ich sage, ja, ruhig, ruhig, ich mache es dann schon, wenn es dran ist. Es geht gar nicht darum, etwas zu tun, sondern es geht uns zu bewegen, so wie Gottes Geist es tut. Und offen zu sein, parat zu sein für das, was er durch dich tun will. Die Frage ist das Ereignis von Pfingsten wiederholbar? Ich denke, es hat sich in den meisten von uns schon wiederholt. Da, wo du Jesus hast in dein Leben aufgenommen. Da, wo du Buße hast, da ist Gottes Geist gekommen, hat rausgeputzt. So viel, dass er konnte, so viel, dass du hast zugelassen. Und ist gekommen, indem, dass er dir Kraft hat gegeben, vielleicht sogar eine konkrete Gabe, die du hast können Zeugen sein vor anderen für das, was er dir da. Es wäre jetzt spannend, auszutauschen miteinander. Mal dem Nachbarn zu sagen, hey, wie hast du das erlebt? Könnt ihr in den Hauskreisen machen? Was hat er in deinem Leben bewegt? Wo bist du Zeuge geworden für ihn? Aber oft merke ich, dass es so im Lauf von unserem Christenleben, dass es so ein bisschen abschwacht. Die Begeisterung, die Freude, das Feuer. Manchmal ist das mit Jesus ganz nett, aber wir sagen, okay, Jesus, es ist wichtig, dass du in meinem Leben bist. Aber ich habe da noch andere wichtige Sachen. Ich habe jetzt ein Geschäftsprojekt vor allem, das mir wichtig ist. Und auch Gottes Geist wirkt nicht mehr so gleich, indem er darf auf Sachen aufmerksam machen. Wir haben ihn auch irgendwo verbannt. Und die Gefahr besteht, dass vielleicht das eine oder das andere wieder in unserem Platz, in unserem Leben Raum bekommt, wo wir eigentlich das Gefühl hatten, das ist doch schon weg. Und darum war für mich die Frage wichtig, als ich das Pfingsterlebnis gesehen habe, wie können wir erfüllt, bewegt bleiben durch Feuer und Geist? Wie können wir anhaltend mit Gottes Geist erfüllt sein? Und das ist ja das, was die Bibel uns sagt. Der Geist ist nicht einfach da und sagt, so, jetzt treibe ich dich voran. Sondern er tut nur, was wir zuhören. Gott ist nicht ein Gott, der uns zu etwas zwingt. Gott ist ein Gott, der uns einlagt, der ringt um uns und sagt, hey, lass dich erfüllen. Und das ist auch das, was die ersten Christen haben erlebt in der Apostelgeschichte, dass sie immer wieder erfüllt wurden. Und das hat nichts mit dem ersten Erlebnis zu tun. In dem ersten Erlebnis ist vor allem Jesus ins Leben gekommen. Hat er erst Platz bekommen. Und Feuer und Geist haben mächtig können wirken in ihrem Leben. Und da, wo das ein bisschen verschoben wird, da ist zwar Jesus noch da, er ist noch in deinem Leben. Du wirst mal in Ewigkeit können mit ihm zusammen sein. Aber er kann vielleicht nicht mehr das bewegen, was er will. Und darum ist es so erstaunlich, wenn wir durch die Apostelgeschichte durchgehen, dass die Jünger, die Christen, die das doch schon erlebt haben, immer wieder neu sind erfüllt worden. Ich möchte euch zwei Stellen, also schon eingeblendet, Apostelgeschichte 4, 31. Nachdem sie Christen waren, in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Sie waren darauf angewiesen, dass Gottes Geist ihnen hilft, die Botschaft unerschrocken können, weiterzugeben. Weil die hatten das Problem, dass sie Angst hatten, Kopf kürzer zu werden. Weil sie unter Verfolgung gelitten haben. Die waren darauf angewiesen, dass Gottes Geist ihnen hilft. Ich habe vor 2 Wochen von einem Iraker gehört, von Deutschland, der hat gesagt, ich verstehe einfach die Deutschen nicht. Mit den Schweizern ging es ihm wahrscheinlich genau gleich. Und sagt, ich war in Irak und habe unter Todesandrohung, unter Todesängst das Evangelium verkündet. Unter Todesangst habe ich meinen Freunden von dem Jesus erzählt, der mir so wichtig ist, der mein Leben verändert hat. Und ist oft vielleicht still gewesen. Er kommt auf Deutschland. Erzählt den Menschen vom Evangelium und merkt, hier passiert ja nicht mal etwas. Hier muss ich nicht mal Angst haben, Kopf kürzer zu werden. Hier schaut mich einer höchstens ein bisschen schräg an. Oder vielleicht bin ich nicht mehr jedem sein Freund. Aber sagt die Leute, was ist denn das? Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben den Mut verloren. Wir haben wahrscheinlich auch die Kraft vom Geist verloren, der uns den Mut schenkt, mutig zu Jesus zu stehen. Und ich habe das Gefühl, ja, also ich möchte schon, dass ich nicht in ein falsches Licht komme. Aber das will Gottes Geist tun, hat er schon dann da. Apostelgeschichte 13,52. Die Jünger in Antiochia aber waren trotz dieser Vorkommnisse voller Freude und wurden immer mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das Erfülltwerden unterscheidet sich von dem ersten Erlebnis. Es ist etwas, was immer wieder passieren darf. Immer wieder in unserem Leben darf passieren, wenn ich sage, Geist Gottes, komm in mein Leben. Vielleicht bin ich irgendwo ein bisschen träge geworden. Raum aus, was nicht gut ist. Komm mit deinem Feuer und mach mich von dem frei, was dich hindert, damit du kannst wirken kannst. Und ich möchte dir wieder bewusst den Platz geben, der dir zusteht. Und dann möchte ich, dass du wieder kannst du deine Kraft mein Leben bewegen. Epheser 5,18 fordert uns der Paulus sogar auf und sagt, trinkt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch vielmehr vom Geist Gottes erfüllen. Er sagt, nehmt all das, was euer Leben bestimmen will. Es soll weg. Gott soll es, wie das Feuer, das wir ja jetzt miteinander angeschaut haben, wie rausbrennen. Und es gibt verschiedene Sachen, die uns hindern können. Das sind vielleicht falsche Freunde. Merken, wo sich Leute mit falschen Kollegen und Freunden umgeben. Und ich muss sagen, die werden definitiv mehr von Gott wegziehen als dazu. Menschen, die in falschen Abhängigkeiten leben, die sagen, ja, es ist ja nicht so schlimm, andere machen das auch. Vielleicht auch wieder mal zu fragen, woran hängt mein Herz? Hängt es an Gott? Oder so vielen anderen Sachen, die mich eigentlich daran hindern, dass Gott durch mein Leben wirksam werden könnte. Dass Gott mein Leben zu dem macht, wie er es eigentlich gedacht hat. Wo sind Sachen wichtiger? Wo ist vielleicht in meinen Gedanken Grau, Bitterkeit, Neid? Vielleicht Verletzungen, die mich hindern, vorwärts zu gehen. Aber nicht zuletzt auch ungehorsam, wo ich wüsste, ah, da müsste ich mal einen Schritt tun. Ich komme in meinem Leben nicht vorwärts. Gott kann nicht wirken, wenn ich hier nicht gehorsam bin. Es gibt verschiedene Begriffe, wo mir der Heilige Geist. Wir können betrüben, wir können belügen, wir können lästern, wir können verhöhnen, wo alles die Bibel davon warnt. Und das blockiert. Ich weiss nicht, was es in deinem Leben ist. Vielleicht musst du sagen, ich bin mit Gott im Reinen. Ich lasse jeden Morgen, jede Stunde hört das Feuer durch mein Leben gehen. Und ich glaube, das ist etwas unglaublich Wichtiges. Für mich ist es der Morgen, vielleicht ist es für dich der Abend, wo du nochmal Revue passieren lässt, sagst, Herr, Wo war heute etwas nicht in Ordnung? Wo muss ich mich vielleicht noch entschuldigen? Was hindert mein Leben, damit du kannst wirken in meinem Leben? Und ich glaube, wenn du das nicht machst, dann können sich Sachen anfangen ansammeln und letztendlich Gottes Geist in deinem Leben hindern. Der Paulus fährt nachher dort weiter. Aber wir sollen uns nicht, sondern vom Heiligen Geist erfüllen, indem wir einander ermutigen. Mit Psalmen, Lobgesängen. Und dank Gott dem Vater immer und für alles im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn. Ordnet euch einander unter, tut es auch aus Ehrfurcht vor Christus. Es gibt viele Sachen, die uns auch zum Segen werden können. Und ich vergleiche das so, wie wenn das ein Boot wäre. Und wenn du willst, dass Gottes Geist in deinem Leben mächtig wirkt, dann heisst das, wir müssen das Segel aufspannen. Wo Gottes Geist kann reinblasen. Ich merke in meinem Leben, ich bin manchmal noch in der Gefahr, dass mein Leben ein Ruderbötli ist. Wo wir vieles versuchen, selber zu bewegen. Und dabei könnten wir eigentlich Segel auffahren und sagen, die Kraft ist da. Gottes Geist möchte uns bewegen, zum Zeugnis für andere. Und das passiert, indem wir Gemeinschaft haben. Dass du heute Morgen da bist, du hast ein Stück Segel aufgespannt heute Morgen. Du hast gesagt, hey, ich will mit anderen Gemeinschaft haben. In dem, dass du dich mit guten Freunden umgehst, die dir helfen, in deinem Leben weiterzukommen. In dem, dass du das Wort Gottes lesest. Weil Gott hier will zu dir reden. Und dir vielleicht einen Hinweis gibt auf das, was dran ist. Dir einen Eindruck schenkt. Aber auch in dem, dass du ins Gebet gehst. Eigentlich 24 Stunden beten und sagen, hey, ich bin mit Gott unterwegs, er kann mich führen und leiten. Auch das bedeutet, Segen aufspannen und sagen, hier bin ich, wei du, zeig du mir, was dran ist. In dem, dass wir aber unsere Gedanken verändern lassen, zum Leben von Dankbarkeit. Nicht einfach ein Miesepeter zu sehen und zu sagen, das Leben ist so schwierig. Ist das so ein Krampf? Statt zu sagen, wow, das Leben mag zwar nicht immer einfach sein, aber wie gewaltig ist es, ich Gott habe, der mich trägt in diesen Situationen. Und das erlebst du nur, wenn du gute Freunde hast, wenn du dich ständig immer wieder mit seinem Wort nährst, einen Blickwechsel zu machen und zu merken, wow, habe ich einen grossen Gott. Und das ist etwas Dynamisches. Ich habe nicht jeden Tag einen guten Tag. Aber mir hat das Bild geholfen in der Vorbereitung, wo ich plötzlich gedacht, Frank, wo musst du Segel aufspannen? Gerade wenn ich vielleicht wirklich das Gefühl habe, ah, sagen, okay, Segel aufspannen, nicht selber die Ruder für ihn auch auf irgendwo rumböteln, sondern sagen, nein, ich will ein Mensch sein, der bewegt ist von Gottes Geist. Wo er reinblasen kann, wo er mich bewegen kann. Nicht einfach, dass es mir besser geht, sondern dass ich anderen darf zum Zeugnis sein. Dass mein Leben zu einem lebendigen Zeugnis wird für die Gemeinde, für die Menschen außerhalb, damit die Menschen dürfen vorwärts kommen. Die zwei letzten Verse heißen: Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen, aber keiner hatte Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machen. Die haben einfach zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Ich glaube, wir können ja heute verschieden reagieren. Wir können sagen: Ach komm! Das hören wir ja jeden Sonntag. Es geht heute nicht darum, dass du mehr musst, sondern dass Gottes Geist mehr möchte in deinem Leben. Er möchte dich heute Morgen gewinnen und sagen, spann Segel auf. Bist bereit, das Feuer Gottes immer wieder neu in dein Leben hineinzulassen. Nicht als etwas Bedrohliches, sondern als etwas, das dein Leben reinigt. und bist bereit, ihm Segelfläche zur Verfügung zu stellen, im Bild gesprochen, wo er durch seine Kraft hineinwirken kann. Und nicht als Ruderboot irgendwo rumzudümpeln. Ich möchte das immer wieder tun. Als Mensch aus der Reinigung, aber aus der Abhängigkeit Gottes zu leben. Leidenschaftliche Nachfolger werden oder bleiben, oder wenn wir es gerade sein, ich möchte ein leidenschaftlicher Nachfolger bleiben, aber ich merke, das heisst, immer wieder mein Leben zu überprüfen. Und ich möchte auch dir das heute Morgen einfach so herhaben und sagen, wo stehst du heute Morgen? Hast du Jesus schon in dein Leben eingeladen? Hast du schon erlebt, wenn Gottes Geist in deinem Leben aufräumt, wenn er mit seiner Kraft kommt? Oder ist er vielleicht an den Rand gedrängt worden, in andere Sachen dein Leben wieder eingenommen? Ich möchte heute Morgen herausfordern, wenn du merkst, da ist irgendwo noch so eine Tauge in meinem Leben, wo ich einfach merke, der lässt mich wie nicht vorwärts kommen. Der blockiert mich. Dann mach es heute fest. Und gescheitest du mit jemandem, der kurz bett ist und sagst, hey, ich möchte das heute festmachen. Ich habe immer wieder Leute, die kommen und sagen, Frank, ich mache es jetzt fest. Und sagen, du musst mich aber in einer Woche oder noch regelmässiger nachfragen und sagen, wo stehe ich? Wir brauchen einander, auch wieder die Gemeinschaft, die wir hier haben, für miteinander, dass Gott kann in uns kräftig wirken. Aber ich glaube, dieser Text fordert uns raus, nicht nur mit Pfingsten zu staunen, sondern auch immer wieder zu fragen, wo erlebe ich das heute noch? Und vielleicht braucht es heute eine Korrektur. Vielleicht braucht es heute einen Punkt, wo du sagen musst, jetzt muss ich wieder eine Korrektur vornehmen. Und dann gehe nicht heim. Es werden heute Morgen wieder drei da sein, die bereit sind für das Betten. Vielleicht hast du aber auch einen guten Freund, Freundin, und sagst, hey, das müssen wir heute zu Boden bringen. Und nachher wird es etwas sein, was uns immer wieder wird beschäftigen. Aber lasst uns nicht sagen, einfahren und sagen, wir gehen ein Ruderbötel sein. Ich will kein Ruderbötel gemeint sein. Ich will, dass wir eine Gemeinde sind, die die Segel hissen und sagen, hey, wir sind eine Gemeinde, die miteinander vorwärts gehen und diese Kraft immer wieder erleben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du uns dem Pfingstereignis persönlich begegnen willst. Du willst uns nicht einfach nur zeigen, was dort gewaltig passiert ist, sondern dass die Kraft heute noch genau die gleiche ist. Aber du bietest uns an, uns immer wieder neu zu erfüllen. In diesen Situationen umstehen. Du möchtest zeigen oder Gaben durch Wunder, durch Fähigkeiten, damit andere in unserem Leben erkennen, du bist der Herr. Und schenk, dass wir nicht selber irgendwo rumrudern, sondern dass wir wirklich uns von dir, von deinem Geist treiben, dass wir ein offenes Ohr haben, dass wir in deinem Wort daheim sind, dass wir uns mit guten Freunden, mit guter Gemeinschaft umgeben, damit du uns kannst gut lenken und leiten und damit die Kraft sichtbar wird, dass du unsere Gedanken auch immer kannst erneuern, kannst verändern, damit wir gut dürfen unterwegs sein. Nicht, dass es uns gut geht, das ist auch toll, aber damit du darfst verherrlicht werden durch unser Leben. Darum soll es gehen und darum geht es in der Apostelgeschichte. Und lass, dass uns das neu bewegt und nicht kalt lässt. Amen. Nehmen wir uns doch noch einen Moment Zeit, einfach, ob vielleicht für dich etwas festmachst, bitte das Musikteam schon führen und sie werden nachher mit dem Lied einsteigen. Es ist die Kraft des Herrn. Auf die sind wir angewiesen, die brauchen wir.